Ich möchte nicht wissen, oder vielleicht, nein, ich möchte es nicht wissen, wer heute hier Morgen mit Müdigkeit in den Augen sitzt und vielleicht noch an der letzten Nacht knackt, vielleicht durch den einen oder anderen Schlafmangel oder wenn wir nicht konkret sehr müde sind, dann vielleicht auch ein Stückchen lebensmüde. Die ganzen Probleme, die uns belasten, die wir mit uns herumschleppen und manchmal denken, muss das immer so sein? Wenn wir gerade mit dem einen durch sind, haben wir das Gefühl, das nächste fängt schon an. Müdigkeit. Gerade bei Schlafmangel, also dieser Art von Müdigkeit, kann das sehr gefährlich sein für unser Leben. Aber was Schlafmangel auf alle Fälle tut, es macht uns weniger produktiv und auch weniger effektiv. Es verzögert unsere Reaktionszeit. Wir werden dann stressempfindlicher, gehen also mal schneller aus der Haut. Und es gibt ein erhöhtes Risiko für Depressionen, für ADHS, für Diabetes, Schlaganfall und Fettleibigkeit. Das sind nur einige dieser Dinge. Und ganz zum Schluss, im Resümee, die Sterblichkeit erhöht sich durch zu wenig Schlaf. Viele, viele Menschen gibt es, die nicht gut schlafen, die nicht erholt schlafen, die zu wenig schlafen, die nicht durchschlafen können. Und sind deswegen natürlich auch Tag ein, Tag aus müde. Vielleicht ist das auch der Grund, warum uns immer wieder mal so aggressive und leicht oder mehr gereizte Menschen über den Weg laufen. Jesus begegnet heute im Evangelium den müden Menschen. Die sind müde und sind orientierungslos. Und wodurch sind sie müde? Eben gerade durch das, was ich gesagt habe, durch diese Orientierungslosigkeit. Das heißt, sie haben keinen Fokus, sie haben kein Ziel, sie rackern sich ab, aber sie wissen nicht, wofür. Und dann, und diese Evangelien sind ja nicht zufällig zusammengesetzt, sondern dann wird spannend. Jetzt geht es in die Geschichte hinein. Wie geht also Jesus mit Müdigkeit und mit Müdigkeit, die aus der Orientierungslosigkeit, aus dem, dass ich kein Ziel habe, dass ich keinen Fokus habe, dass ich gar nicht weiß, was ich für mein Leben will. Wie geht er damit um? Was tut er? Er fängt jetzt nicht an zu predigen, wie hier vorne, und sagt, das müsst ihr tun und das müsst ihr tun und hört mal dahin und hört mal dahin und schaut mal dahin. Nein, er macht es relativ einfach, für ihn einfach, für die Jünger nicht so einfach. Er schickt seine Jünger hinaus und gibt ihnen einen Auftrag. Der ist sehr dezidiert, auf alles möchte ich nicht eingehen, aber ich möchte sehr gerne darauf hinweisen, dass die Jünger dieses Defizit beheben sollen. Also sie sollen hinausgehen und das, was er an den Menschen erlebt, das sollen sie mit den Menschen bewältigen. Und dazu muss ich aber einmal zurückspringen ans Ende des Evangeliums, wo steht, ihr habt umsonst bekommen und ihr sollt umsonst geben. Andersrum heißt es, was ich nicht habe, kann ich auch nicht geben. Und da fängt das Ganze an zu wackeln und auch bei uns im Christentum. In unserem christlichen, ganz normalen Alltagsleben, in unserem Gemeindeleben, in unseren Familien vor Ort, in all den Zusammenhängen, in denen wir leben. Was ich nicht habe, kann ich auch nicht geben. Und wer gut zugehört hat, kann sich ganz schnell ausklinken und sagen, okay, die Jünger sind damals rausgeschickt worden, was haben die gemacht? Oh, die haben geheilt. Oh, die haben Dämonen ausgetrieben. Die haben Tote zum Leben erweckt. Da bin ich raus, Gott sei Dank. Da muss ich nicht, da kann ich auch nicht. Und habe ja schon mal gebetet dafür, aber das ist mir auch noch nicht gelungen mit meinem besten Glauben, dass jemand sehr krank war und ich habe gebetet und es ist ihm nichts passiert. Aufpassen. Natürlich gibt es besondere Gaben, es gibt besondere Wunder, es gibt besondere Zeichen. Und es gibt Zeiten, das ist im Christentum immer so gewesen, es gibt Zeiten, da werden diese Zeichen auch gebraucht, weil der Glaube einen neuen Durchbruch bekommen soll. Wir kennen viele Menschen wie Franziskus, wie die heilige Hildegard. Wir kennen einige Leute und wir kennen auch einiges an Bewegungen, wo das passiert, wo diese Zeichen sehr deutlich folgen. Heißt es aber, in den anderen Zeiten passiert da nichts? Nein, genau das Gegenteil. Jeder von uns und jede von uns hier sitzend kann hinausgehen und wir können Perspektive und wir müssen Perspektive den Menschen geben. Ansonsten sind wir nutzlos. Und was habe ich denn eben empfangen? So, jetzt muss ich nochmal auf meinen Zettel gucken, den ich gerade eben noch geholt habe. Es gibt viele christliche Ansätze, die Menschen heil werden lassen und den einen oder anderen den Tod zu besiegen. Ist nicht unbedingt der physische Tod gemeint. Wir haben einiges in unserer christlichen Botschaft, was uns heil werden lässt und was uns wieder neues Leben schenkt. Und ich habe zwei herausgesucht, die wir tagtäglich im Leben erfahren, erfahren müssen und erfahren sollen, womit wir Gemeinschaft verlebendigen und womit wir Menschen in die Heilung führen. Und der erste ist ganz einfach, Vergebung. Denken Sie vielleicht, oder denkt ihr vielleicht, ich habe mit allem gerechnet, aber mit dem da vorne nicht, was du da gerade gesagt hast. Vergebung ist einer der wesentlichen Schlüssel des menschlichen Lebens und des christlichen Lebens. Und Vergebung hat die Möglichkeit zu heilen. Was sind die Folgen von Nichtvergeben? Die Folgen von Nichtvergeben sind Bitterkeit, Wut, Hass und es zerstört das Leben. Wir werden alle verletzt. Es machen sich Menschen an mir schuldig, an uns schuldig. Und die Frage ist, wie gehe ich damit um? Was mache ich damit? Bin ich ein Mensch, der sagt, okay, ich drücke alles weg, ich schließe alles weg, es hat fatale Folgen, dass ich überhaupt keine Zugänge zu meinen Emotionen habe? Oder andere, dass ich gar nicht die Persönlichkeit sein kann, die ich eigentlich ursprünglich bin? Wir haben die Aufgabe, Vergebung zu leben. So, jetzt nochmal zu dem letzten Satz, was ich nicht habe, kann ich auch nicht geben. Das heißt, wenn ich selber nie erfahren habe, wie frei mich Vergebung macht, dann kann ich das auch nicht weitergeben. Wenn ich nicht gespürt habe, oh, ich habe es geschafft, ich bin durch diesen Vergebungsprozess durch und bin frei und bin heil geworden und habe sogar noch was erkannt dadurch, ist mir etwas sehr wichtig geworden, was mein Leben noch einmal auf eine ganz andere Basis gestellt oder eine andere Tiefe gegeben hat. Wenn ich das nicht erfahren habe, kann ich es nicht weitergeben. Dann kann ich nicht zu Menschen sagen, die vielleicht im Streit oder in der Unvergebenheit leben, im Nichtvergeben leben, du kannst da raus, du kannst da frei werden, du kannst da heil werden. Das heißt, was ich nicht empfangen habe, selber, persönlich, was ich nicht durchlebt habe, das kann ich auch nicht weitergeben. Von daher ist das einer der wichtigen Punkte. Jesus schickt uns hinaus in diese Welt und wir haben eine Botschaft. Und wir sollen jetzt nicht hingehen und sagen, du bist heil, du bist heil, du bist heil. Das passiert sicherlich mal, wenn Gott das will. Ich wünsche mir das immer mal zu sehen und zu erleben. Ein, zweimal habe ich es schon miterlebt, etwas Wunderbares. Aber es passiert eben mal seltener. Aber im Evangelium sehen wir auch immer wieder, wenn Menschen heil werden, von 10 Leuten, die heil werden, die körperlich heil werden, kommt einer zurück und will wissen, worum geht es da eigentlich bei dir? Du hast mich heil gemacht, kannst du mir mehr erklären, warum? Einer will tiefer gehen. Und deswegen sind diese äußeren Dinge, gehören mit zum Glauben dazu, vor allem in Phasen, in denen der Glaube wieder Auftrieb braucht. Aber das Wesentliche ist, dass wir eine Welt schaffen, in der Heil und Heilung möglich ist und immer wieder erlebt wird. Das Zweite, was ich mir herausgesucht habe, oder was mir in den Sinn gekommen ist, dieses richtet nicht, damit ihr selbst nicht gerichtet werdet. Das tun wir ganz häufig in den unterschiedlichsten Bezügen. Gut, es ist nicht ganz einfach, weil wir ja etwas beurteilen müssen, wir müssen Dinge abwägen und aus diesem Denken heraus sind wir es gewohnt, uns ein Urteil über etwas zu bilden und etwas anzuschauen und zu bewerten. Aber es geht darum, dass wir nicht richten über den anderen, über die andere, sondern dass wir eine Haltung bekommen, in der genau das Gegenteil passiert, indem wir nämlich auf der gleichen Ebene bleiben. Mit dem Richten erhebe ich mich über jemand anders, verurteile ihn oder mache ihn kleiner, mache ihn schlechter. Vielleicht, weil ich es persönlich brauche, weil mein Selbstbewusstsein nicht so groß ist und ich gar nicht anders kann, um mich irgendwie gegen diese Persönlichkeit zu wehren. Aber Richten ist etwas sehr, sehr Verletzendes. Vor kurzem ist mir noch jemand begegnet, der mir gesagt hat, da hat mich jemand verurteilt für etwas, ich habe aufgemacht und dann bekam ich das Urteil, der Typ war auch noch fromm und es hat einfach nur wehgetan. Ich habe mich geöffnet und es hat wehgetan. Und mir ist eingefallen, wann gibt es denn Phasen in unserem Leben, wo wir nicht richten? Und es gibt eins, was mir eingefallen ist und ich weiß nicht, ob es so richtig stimmt, aber so ungefähr, das ist, wenn wir verliebt sind, dann ist der andere so toll, dann beurteilen wir den anderen, die andere nicht. Dann sind wir in himmlischen Sphären und denken, puh, was Besseres konnte mir gar nicht passieren. Dann sind wir auf einer Wellenlänge und das tut unendlich gut. Menschen, die verliebt sind, schweben so durchs Leben für eine gewisse Zeit, bis dann die Realität wieder kommt und man dann wieder anfängt zu richten, zu beurteilen. Aber danach sehnen wir uns. Deswegen spüren wir ja auch, wenn Menschen sagen, alte Beziehung, gehe ich raus, gehe in was Neues. Rudolf Sanders hat vor kurzem gesagt, bringt aber nicht viel, du nimmst dich mit. Ja? Von daher ist dieses Richten, das ist ein Beispiel dafür, aber wenn wir anfangen, das zu leben, dann wird Gemeinschaft heil. Dann gibt es eine neue Perspektive. Und das haben die Jünger da ja den Menschen gebracht. Eine neue Perspektive. Eine Perspektive, in der du gut bist und ich auch. In der zu dir Ja gesagt wird und zu mir auch. In der wir auf dieser Ebene miteinander kommunizieren und zusammen sein können. Und das ist eine ganz andere Grundlage. Und dann gibt es noch eine Perspektive. Ich möchte enden mit diesem schönen Satz, mit dem ich die Predigt auch übertiteln will. Was ich nicht habe, kann ich auch nicht geben. Und deswegen richten wir uns danach aus, das zu haben, das zu erfahren und zu erleben, was den wirklichen Change macht, was der Game Changer ist, wie man heutzutage sagt, was der Game Changer ist, was unser Leben befreit und heil macht und auch neue Lebensperspektive gibt und vielleicht auch den ein oder anderen aus so einer Todeszone innerlich herausholt. Amen.